Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zu unserem Care in Action Podcast. Mein heutiger Gast, Frau Dr. Birgit Niessner. Birgit, herzlich willkommen bei Care.
Danke, Andrea.
Und wie immer stelle ich auch meinen heutigen Gast ganz kurz zu Beginn vor. Frau Dr. Birgit Niessner hat an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert und ist seit Oktober 2021 Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft der Österreichischen Nationalbank. Von 2007 bis 2021 war sie in verschiedenen Positionen im Risikomanagement und Research der Erste Group und der Raiffeisen Bank international tätig. Vor 2007 war sie 10 Jahre lang als Desk Officer für West- und Ostafrika in der ADA, das ist die Austrian Development Agency, tätig. Das heißt, sie hat auch immer ein großes Interesse an Themen der Entwicklungszusammenarbeit gehabt. Und in dieser Eigenschaft ist sie im Jahr 2016 in den Vorstand von Care Österreich berufen worden, wo sie als Finanzvorstand tätig ist. Vor 2 Jahren wurde sie stellvertretende Vorsitzende und seit heuer, nämlich seit Mai 2023, ist sie die erste Frau an der Spitze des Vorstandes von Care Österreich, was mich ganz besonders freut. Aber wir steigen jetzt gleich ein in unser Gespräch. Und ich möchte dich wirklich zu Beginn fragen, ich bin nicht sicher, ob sich alle unsere Hörerinnen und Hörer da was vorstellen können, als Direktorin für Volkswirtschaft an der Österreichischen Nationalbank. Die Zeiten sind wirtschaftlich wahnsinnig schwierig und unruhig, wir spüren das alle. Ich nehme an, du hast jetzt noch mehr zu tun als sonst. Was ist da deine Hauptaufgabe?
Ja, danke für die Frage, Andrea. In der Tat habe ich einen sehr spannenden Hauptberuf. Es gibt ungefähr 60 Volkswirtinnen und Volkswirte in der Österreichischen Nationalbank, die sich damit beschäftigen, wie die großen ökonomischen Trends in Österreich und im Euroraum ausschauen. Das müssen wir verstehen. Wir prognostizieren auch zum Beispiel das Wirtschaftswachstum für Österreich, um dann die Geldpolitik darauf abzustimmen. Das heißt, wir sind so ein bisschen ein Think Tank in der Österreichischen Nationalbank. Besonders wichtig ist für uns, dass wir unseren Gouverneur vorbereiten mit einer guten Position, damit er dann im Geldpolitischen Rat in Frankfurt die österreichische Position vertreten kann.
Das interessiert mich jetzt persönlich. Ich meine, es bringen ja mehrere Institute Schätzungen heraus, wie das Wirtschaftswachstum ausschaut. Und nicht selten ist das ja auch ein bisschen politisch eingefärbt, diese Schätzung. Wie macht man das da in der Nationalbank? Schaut man, dass man irgendwo dazwischen liegt oder schaut man das gar nicht? Macht das jeder wirklich von der Nulllinie weg?
Also die würden sich sehr stark dagegen wehren, dass das politisch irgendwie eingefärbt ist. Jeder hat sein Modell laufen. Und unser Modell läuft im Konzert mit anderen Notenbanken des Euroraums. Das heißt, es ist so eine EZB-weite Übung, wo alle Mitgliedsländer, die den Euro haben, ihre Prognosen nach Frankfurt schicken und die machen dann ein Aggregat draus. Das heißt, wir haben eine andere Dynamik, wir haben hohe Geheimhaltungsregeln, aber wir schauen natürlich schon als Art von Benchmarking, sind wir ganz weit weg von dem, was das BIF oder das IHS sagt.
Okay. Das heißt, du darfst uns nicht sagen, was eure Schätzung ist fürs Wirtschaftswachstum?
Wir sagen es sehr gerne zweimal im Jahr öffentlich bei einer Pressekonferenz. Da habe ich auch gelernt, medial aufzutreten. Und für Österreich ist es jetzt in diesem Jahr, läuft es auf eine Stagnation heraus. Okay. Das heißt, es geht ein bisschen, weicht kaum ab von der Nulllinie.
Was ja durchaus nicht erfreulich ist, oder?
Das ist nicht erfreulich, das ist aber zu erwarten, weil wir ja eben wegen der hohen Inflation die Zinsen nach oben gegeben haben und das kühlt die Wirtschaft ab. Okay. Ja, das heißt, das ist hoffentlich keine Rezession, die auf uns zukommt, aber es ist notwendig, um die Inflation abzukühlen.
Das heißt, dich erstaunt das gar nicht, dass das Ganze jetzt ein bisschen dauert einfach?
Nein, also die Inflationsbekämpfung hat uns schon 2021, 2022 überrascht in ihrer Dynamik. Da müssen sich die Ökonominnen auch wirklich mit ihren Modellen neu beschäftigen. Aber da ist auch wirklich viel zusammengekommen. Aber jetzt, seit wir den sogenannten Leitzins anheben, ist das der übliche Prozess, um Inflation abzukühlen.
Das ist ja wirklich ein hochspannendes Thema, das uns alle in irgendeiner Art und Weise betrifft. Aber lass uns ein bisschen drüber reden, obwohl es eigentlich ja gar nicht mehr so sein sollte, dass man über weibliche Führungskräfte noch diskutiert, aber ich glaube, gerade in Österreich ist es doch immer noch ein Top-Thema. Wenn ich an die Nationalbank denke, ich kann dir gar nicht sagen, warum das so stark ist, aber wahrscheinlich war eure damalige, war sie auch Gouverneurin oder ja, eure Gouverneurin so medial präsent zu der Zeit. Sie war für mich in meiner Studienzeit, war sie eigentlich die Frau in der österreichischen Wirtschaft, die man wirklich, auch wenn man nicht Wirtschaft studiert hat, in erster Linie gekannt hat und auch irgendwie geschätzt hat und sich gedacht hat, mein Gott, die ist auf einem unerreichbaren Level. Jetzt bist du heute Direktorin für Volkswirtschaft an der Österreichischen Nationalbank. Ist mir schon klar, dass man jetzt nicht im Geiste der Maria Schaumeier da arbeitet, aber ist das so, dass man sagen kann, die Nationalbank fördert und begünstigt Frauen in hohen Positionen oder kann man es eigentlich nicht sagen?
Lass uns mit dem Positiven beginnen. Also die Maria Schaumeier, ich glaube, wir haben zur gleichen Zeit studiert. Ja. Sie war für mich auch eine Ikone. Genau. Und ich hatte vor 3 Monaten, bin ich zufällig an ihrem Grab vorbeigekommen, am Döblinger Friedhof. Ja. Sie ist übrigens im Haus sehr gut in Erinnerung, sehr gefürchtet. Ja. Wirklich eine sehr strenge Chefin. Und seither ist es nicht so weitergegangen. Also das heißt, weibliche Führungskräfte ist ein bisschen eher so wie Gruppenbild mit Dame. Also es gab dann einmal eine Vizegouverneurin, zurzeit haben wir eine Vizepräsidentin, das ist das Aufsichtsorgan der Österreichischen Nationalbank. Aber wir haben nicht in dem Top-Management 50-50. Wir versuchen uns natürlich zu vernetzen und haben ein gutes Frauennetzwerk und wir sind jetzt leider nicht die Einzigen. Also Notenbanken und Geldpolitik ist sehr stark männlich konnotiert. Das ist ein bisschen fast so schlimm wie die IT-Branche. Mhm. Das heißt, der Pool ist auch nicht so groß, aber man muss schauen, dass die ich habe zum Beispiel bei mir in der Belegschaft, bei den Volkswirtinnen wirklich 50-50. Ja, und das soll sich dann nach oben fortsetzen. Und es gibt natürlich schon auf der europäischen geldpolitischen Ebene ein großes weibliches Role Model, das ist die Präsidentin Lagarde der Europäischen Zentralbank.
Die ehemalige französische Finanzministerin und auch schon sehr, sehr lange in Amt und Würden. Aber bei der Europäischen Union hatten wir auch wahrscheinlich geschuldet, den doch einigen Frauen in Top-Positionen schon mehr den Eindruck, dass da schon ein bisschen mehr weitergegangen ist, oder?
Ja.
Auch durch Ursula von der Leyen und die Kommissionspräsidentin. Also da hat es jetzt viel Sichtbarkeit zumindest.
Das stimmt, das ist aber die Kommission, die man bei uns mit der Regierung vertreten kann. Ja. Wie gesagt, in Notenbanken ist es noch ein bisschen, da ist noch mehr zu tun.
Insofern umso spannender, dass du diese tolle Position hast, oder?
Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür und es ist ein Privileg, weil ich wirklich eben diese 60 Ökonominnen und wir haben insgesamt 90 Mitarbeiterinnen bei uns. Das ist toll, sie zu führen.
Ich möchte jetzt auch nicht unerwähnt lassen, dass du heuer ja wirklich nach langjähriger Mitgliedschaft im Vorstand von Care Österreich, wir haben es vorher gehört, 2016, das sind 7 Jahre lang, erstmals auch wir haben einen Aufsichtsrat, einen Vorstand als Care Österreich, hast du wirklich die Präsidentschaft übernommen. Das heißt, du leitest jetzt den Vorstand von Care Österreich und man glaubt es kaum, aber auch da bist du die erste Frau an der Spitze, die jetzt dieses Ehrenamt ausführt. Ich betone es deshalb so, weil sich Care seit vielen, vielen Jahren nicht nur auf die Fahnen schreibt, sondern das wirklich tatsächlich lebt, dass die Förderung von Mädchen und Frauen in allen Bereichen unserer Arbeit einen zentralen Platz einnimmt. Und deshalb ist es natürlich wirklich bemerkenswert, dass wir jetzt beide als Frauen
eine weibliche
Doppelspitze bei Care Österreich sind. Und wir haben ja vorher schon gesagt, dass du einen sehr anspruchsvollen Beruf hast. Dass man da daneben noch ein Ehrenamt schafft, geht das eigentlich um, warum tut man sich das eigentlich an oder ist das wirklich so ein Anliegen?
Es ist wirklich Letzteres. Also 2016 war ich ja schon länger im Bankensektor unterwegs und Botschafter Georg Lenk, der auch in unserem Vorstand ist, hat mich angesprochen und ich habe mich sehr gefreut damals, weil es so back to the roots war. Du hast das erwähnt vorher, ich habe 10 Jahre in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und habe viel Herzblut dort gelassen. Und wie der Georg Lenk gekommen ist und mich gefragt hat, dass zu machen, das ist ein wunderschönes Andocken an meine erste berufliche Säule. Übrigens glaube ich ja, dass wir beide einen ähnlichen Grund haben, in die EZA gekommen zu sein. Beziehungsweise ist das meine Frage an dich. Ist es auch bei dir die Völkerkunde, die wir beide studiert haben, die dich neugierig auf Entwicklungszusammenarbeit gemacht hat?
Also bei mir war es wirklich so, dass ich also schon in der Volksschule, muss ich ehrlich sagen, ich wollte immer entweder Biologie studieren oder Ethnologie. Und ich glaube, es ist dem geschuldet, dass wirklich mein Vater mir als Kleinkind die ganzen Entdeckerbücher vorgelesen hat. Ich war wirklich klein, aber ich konnte alle Entdecker aufsagen und die Geschichte dazu. Also ich glaube, es ist da die Wurzel gelegt worden. Aus seiner persönlichen Leidenschaft für die Thematik hat das, glaube ich, bei mir entzündet. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich natürlich auch dadurch, dass meine Großeltern aus dem damaligen Ex-Jugoslawien geflohen sind im Zuge des Zweiten Weltkriegs, habe ich natürlich auch so eine Fluchtgeschichte in meinem Lebenslauf. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass ich eher ein unruhiger Geist bin und halt, dass mich wirklich die globalen Zusammenhänge wirklich von früher Jugend an interessiert haben. Aber wo es sich absolut trifft, ist, dass wir heute in der Umsetzung unserer Arbeit, und deshalb bin ich auch wirklich so, nicht nur, weil du eine Frau bist, sondern auch in deiner Funktion, die du in dem Vorstand bei uns ausübst. Was wir brauchen, ist mehr als ein ökonomisches Grundverständnis, damit wir unsere Projekte gut umsetzen. Weil, wie du ja weißt, aber vielleicht nicht alle unsere Hörer und Hörerinnen, Care Österreich ist der größte Partner der Europäischen Union in Österreich. Wir sind auch immer Nummer 1 oder Nummer 2, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Austrian Development Agency geht. Das heißt, es ist weit mehr, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren war, zu sagen, wir tun Gutes, wir verändern, das ist schon lange nicht mehr, sondern wir bewerben uns um große Ausschreibungen, wir brauchen ein ganz großes Wissen in Controlling, in Auditing, in den ganzen Finanztools, damit wir unsere Arbeit erfolgreich umsetzen können und erfolgreich auch im Hinblick darauf, dass uns jemand Geldmittel anvertraut. Nämlich wir brauchen enorme Mittel, um überhaupt irgendetwas zu bewirken. Ja,
und das war umgekehrt für mich so angenehm, hier als Finanzvorständin zu beginnen, weil ich von Anfang an gesehen habe, dass ihr höchst professionell aufgestellt seid im Controlling. Die Entwicklungszusammenarbeitsseite kenne ich von früher, aber die administrative Seite aus Sicht einer NGO kompetitiv um Mittel werben, sie gut ausgeben und dann das noch belegen können, das ist eine eigene Kunst.
Genau, und das ist auch die Grundentscheidung, die man trifft als Organisation. Es gibt ja Organisationen, die arbeiten nur mit privaten Spenden, das ist wunderbar und das braucht auch Care Österreich, ganz, ganz stark das Vertrauen von möglichst vielen Österreicherinnen und Österreichern. Aber zu sagen, nein, wir wollen auch Partner of Choice, also bevorzugter Partner der Europäischen Union und auch der jeweiligen österreichischen Bundesregierung, da braucht man einfach eine Ausstattung, ein Know-how und da muss man ganz anders aufgestellt sein. Und das hat Care Österreich strategisch seit über 10 Jahren verfolgt und ist uns auch gelungen. Und einen guten Teil davon natürlich auch, weil wir so qualifizierte Leute wie dich in unserem Aufsichtsrat haben, die uns dabei begleiten. Weil das ist vielleicht die Seite der Arbeit einer großen Hilfsorganisation, die man sich so gar nicht so vergegenwärtigt.
Ja, ja, absolut.
Da hat sich massiv viel geändert über die letzten, ich würde sagen, speziell in den letzten 15 Jahren ist das also massiv, massiv gestiegen, die Anforderungen, denen man auch entsprechen muss. Und das, lass uns das auch klar erwähnen, das ist auch das, was die Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, am meisten brauchen.
Ja.
Die brauchen nicht, dass du oder ich hingehen und ihnen sagen, da könnt ihr das so machen oder die Frauengruppe soll sich so, das brauchen die gar nicht von uns. Ja. Die brauchen Compliance, Procurement-Regeln, Kommunikation mit der Europäischen Union, mit der jeweiligen Regierung, das brauchen die. Was vor Ort in den Ländern passieren soll, das weiß niemand besser als unsere Kolleginnen, die vor Ort, Kollegen und Kolleginnen, die vor Ort auch tatsächlich arbeiten. Jetzt weißt du ja sehr gut, das ist das Interessante, mit dir einen Podcast zu machen, weil du weißt natürlich, dass alles über Care, aber wir arbeiten sehr viel mit Role Models. In jedem Land wird wahnsinnig viel mit Role Models gearbeitet. Und ich würde sagen, du bist auch ein tolles Role Model mit deinem Werdegang. Und gibt es einen Rat, den du jemand geben würdest, der heute sein Studium abschließt oder vielleicht die Schule fertig macht und gerade das Mädchen sagt, naja, wie soll ich jetzt tun? Mir kommt vor, vielleicht ist das auch dem Alter geschuldet, dass heute wirklich viele nicht wissen, was sie genau machen wollen. ist nicht, dass ich das immer so genau, eigentlich schon. Also ich glaube, es ist ein bisschen stärker geworden, dass man so ein bisschen ahnungslos in die Zukunft geht, ist wahrscheinlich auch den veränderten Rahmenbedingungen geschuldet.
Ja. War jetzt viel in einer Frage. Also ich muss sagen, das, was du zuletzt angesprochen hast, ist sicher ein Generationending. Also die Orientierung in der heutigen Welt ist vermutlich schwieriger, als wie wir aus der Uni gekommen sind. Ich selber habe zwei Kinder, die nach der Matura sofort gewusst haben, was sie tun sollen, aber das muss nicht so sein. Und was ich jungen Leuten empfehlen würde, ist also erstens einmal den Mädchen beim Mixen der Role Models absolut pragmatisch zu sein. Also es ist sich total wichtig, von Männern und von Frauen was abzuschauen. Und du kannst eine Verhaltensweise bei einem Menschen bewundernswert finden und dann schaust du dir dort wieder ein anderes Muster ab. Aber was mich oft, und da bin ich dann ein bisschen verzweifelt, jetzt sind wir wirklich nicht mehr ganz jung, aber eines ist doch gleich geblieben, dass Mädchen das, was sie können, schlechter verkaufen als junge Burschen. Also ich erlebe das immer wieder, auch bei Bewerbungsgesprächen, während die Frauen oder die jungen Damen verzweifelt darüber nachdenken, was die 30% sind, die sie überkompensieren wollen von dem, was verlangt wird, gehen die Männer mit 70% hin und sind lockerer.
Was hast du da für eine Erklärung? Liegt es in der Erziehung?
Ich glaube, wir bemühen uns alle, Mädchen und Buben gleich zu behandeln. Das sind länger greifende Muster. Natürlich gibt es eben nicht so viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich würde einfach nur den Mädchen raten, zu sagen, nimm's lockerer, sei selbstbewusster, ihr seid genauso gut.
Ja, weil in dem Bestreben, mitspielen zu wollen, kann man auch ein bisschen an der wichtigen Lockerheit verlieren, die man ja dann auch braucht.
Ja,
letztendlich,
aber ohne das,
oder? Aber ohne dem das geht's
ohne
nicht,
das geht's
oder?
Nicht. Also, und das meine ich mit dem Role Model Mixen. Also ich habe einen Partner, der ist extrem locker beim Interview geben. Ja, dann gibt es Chefs, von denen ich mir was angeschaut habe. Aber wenn wir jetzt bei Role Models und Frauen sind, würde ich dann doch eine gerne aus der österreichischen Innenpolitik erwähnen, und das ist, mich beeindruckt, unsere Justizministerin.
Also
sie hat auch eine Fluchtgeschichte hinter sich. Also kommt aus Bosnien ursprünglich, ist jung, ist eine hervorragende Juristin, hat sich in einem schwierigen Establishment des Justizapparates behaupten müssen und schupft den Job dann noch mit einem kleinen Kind zu Hause. Ja. Da muss ich sagen, die ist mutig. Ja, und so weit war ich nicht vor 30 Jahren. Also das sind echte Role Models.
Naja, und ich finde es auch ganz essentiell, was du gesagt hast, dass man hat ja nicht das eine Vorbild in der Regel. Es gibt sicher Menschen, die einen eher beeinflussen als andere. Also bei mir war das sicherlich auch der Karl-Heinz Böhm seiner Zeit. Der war so dominant, also der hat mich massiv beeinflusst, das gebe ich ehrlich zu. Aber es gibt dann auch viele Menschen, an denen man das eine oder andere, und das sollte man auch offen sein und gar nicht nur das eine Idol suchen oder gar nicht suchen, sondern man lernt ja eigentlich in der Interaktion miteinander, und das ist ja auch das Spannende.
Und dann jetzt rausgehen und trauen und selber machen.
Und selber machen.
Also weil nur durch Übung wird der Meister, wird die Meisterin.
Man muss schwimmen, gell?
Ja.
Und nicht nur am Beckenrand stehen.
Genau, richtig.
Und der richtige Zeitpunkt ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, oder?
Richtig. Und natürlich, ein bisschen Glück braucht man im Leben.
Aber es braucht man bei allem, was man tut. Absolut. Apropos Glück, jetzt wollte ich dich fragen, weil wir Österreich ist klimaneutral seit 2016. Wir sind wirklich da sehr, sehr bestrebt, uns da gut aufzustellen bei all den aktuellen Themen. Und wir sind ja auch in einem sehr globalen Umfeld, was mich persönlich auch immer wahnsinnig gereizt hat an dieser Arbeit. Jetzt in den letzten Jahren und auch mit der ganzen Thematik und Problematik, mit der wir jetzt konfrontiert sind, ist ja die Globalisierung sehr stark ins Hintertreffen geraten. Und es gibt ja sogar auch Wirtschaftler, die sagen, ja, die Globalisierung, die wird sich total ändern oder sie geht in ein ganz neues Zeitalter, was ja an sich nichts Schlechtes ist. Aber wie schätzt du das ein?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil Globalisierung, da versteht wieder jeder ein bisschen was anderes drunter. Und wir haben über die Geschichte hinweg, also wenn man es jetzt klassisch ökonomisch nimmt, zum Beispiel mit den Handelsströmen und mit der Offenheit für wirtschaftliche Beziehungen, haben wir immer Zyklen gehabt. Wo du sicher recht hast, ist, dass es jetzt gerade in die Richtung geht, mehr in ökonomischen Blöcken zu denken. Mhm. Der Game Changer war definitiv die Invasion Russlands in der Ukraine, wo man darüber nachdenken musste, mit wem mache ich eigentlich Geschäfte, mhm. von wo beziehe ich meine Rohstoffe. In der Ökonomie reden wir hier von Friendshoring. Das heißt, ich, so wie Nearshoring, wo ich Produktion zu mir hole, mache ich die Produktion mit Freunden. Das ist wertebasiert, das ist auch etwas Positives, dass ich darüber nachdenke, mache ich mich abhängig von Diktaturen, mache ich mich abhängig.
Hat eigentlich eh lang gedauert, dass man sich damit so massiv auseinandergesetzt hat, oder? Ja. Wenn man bedenkt, dass es ja schon 2014 auch der gegenständliche Fall der Ukraine sich abgezeichnet hat.
Absolut. Aber das bedeutet natürlich, das große, diese große Globalisierungswelle, die wir in den 90er Jahren, in den Nullerjahren gesehen haben, so in der Form nicht mehr stattfindet. Und es gibt sehr viel Kritisches über die Globalisierung zu sagen, aber man muss schon auch sagen, dass die Armutsreduktion in diesen Jahrzehnten enorm war. Und zwar nicht so sehr durch die Entwicklungszusammenarbeit, sondern weil wirklich große Länder, wie vor allem China, reicher geworden sind und deswegen global die absolute Armut gesunken ist.
Absolut.
Und das sind Trends, wo ich sagen muss, also ich bin absolut für ein wertebasiertes Wirtschaftssystem, aber umgekehrt sehe ich auch, dass Europa sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist, weil sich für Europa durch den Krieg sehr viel ändert. Und das geht immer zu Lasten der Entwicklungszusammenarbeit. Das geht eigentlich immer zu Lasten der Solidarität mit den armen Ländern.
Und diese Art von Abschottung auch ökonomisch, das ist ja nichts, was wirklich funktionieren wird können, oder?
Absolut. Ich meine, also auch wir sind in Europa von Rohstoffen, von Inputs, von technologischen, von woanders abhängig. Und ich bin auch der Meinung, dass es uns schwerfällt, aber für Afrika eine Katastrophe wäre, wenn eine Abschottungspolitik versucht würde.
Auch für viele asiatische Länder, die gerade sich ein bisschen erfangt haben vor der Pandemie. Ja. Wir sind alle auch noch postpandemisch. Meine Frage war durchaus ökonomisch gemeint vorher, was die Globalisierung betrifft, weil der Rest ist ja wirklich ein Riesenthema. Aber ich glaube auch da, dass Abschottung nicht, ist auch meinem Beruf geschuldet, dass Abschottung nicht das probate Mittel ist für die Zukunft. Ich meine, auch wieder, es sind halt große Fragen, die einem in wenig Zeit bei einem Podcast beschäftigen. Aber die ganz großen Herausforderungen für die nächsten 2-3 Jahre wirtschaftlich, wo siehst du die jetzt mal, abgesehen von der Inflationsbekämpfung?
Ja, die wenn man, also das ist ein mittelfristiges Projekt, die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Aber wir haben ein paar strukturelle Faktoren, die natürlich wirklich spannend sind. Ja. Also demografisch schaut Europa nicht gut aufgestellt aus. Immer weniger Leute, junge Leute, immer stärkere Überalterung. Beim Kampf gegen den Klimawandel sind wir also sicher nicht an einem Punkt erreicht, haben wir keinen Punkt erreicht, wo man sagen kann, das wird gut gehen.
Glaubst du, dass mehr geredet als getan wird?
Teilweise auch, aber vor allem ja auf der Ebene des Handelns muss viel mehr passieren, muss viel mehr verbindlich werden und man darf nie vergessen, dass man das, wenn man das frontloadet, wie man in der Ökonomie sagt, wenn wir es jetzt machen, wir uns ganz viel Schäden später down the road ersparen. Und wir dürfen da in der globalen Diskussion auch nicht vergessen, dass wir den Großteil der Umweltschäden, die reichen Länder, angerichtet haben und natürlich einen völlig anderen CO2-Abdruck haben als jemand, dass ich war diesen Sommer in der Mongolei auf Urlaub, ja, die haben den Klimawandel nicht herbeigebracht. Das ist schon unsere Lebensweise.
Ich finde das Frontloading aus der Ökonomie ganz interessant, auch für unsere Arbeit, weil wenn man humanitäre Hilfe leistet, bekommt man ja relativ viel Zuspruch auch von der Öffentlichkeit und eine große Spendenbereitschaft. Wenn man allerdings etwas im Vorhinein abfedern würde, dann würde man, also die Kosten, es ist 7-mal teurer, Nothilfe zu leisten, als wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Land in der Sahelzone ein Nahrungsmittel- und Wasserprogramm starten würde, dass es gar nicht eskaliert und so weit kommt, dass wir wieder die Bilder haben. Aber da ist leider das Verständnis.
Also die 7-zu-1-Ratio kannte ich nicht. Ich glaube sie dir aufs Wort. Ja, also mein Herz schlägt mehr für die klassische Development Aid, die eben langfristig versucht, Dinge aufzubauen. Und das bestärkt mich jetzt noch mehr. Ja. Also natürlich sind wir alle froh, dass es Nothilfekanäle gibt und dass wir reagieren können und dass wir Spenderinnen und Spender in Care haben, die dann sofort bereit sind zu unterstützen. Aber Entwicklungszusammenarbeit, obwohl sie schwieriger zu erklären ist, darf nicht aus dem Fokus rutschen.
Das tut es bei uns auch nicht. Ja. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dass leider die Anzahl der schnellen Naturkatastrophen ja auch im Steigen begriffen ist, auch mit den Auswirkungen des Klimawandels. Und gerade in den Regionen, wo also nicht so massiv viel beigetragen wurde. Das ist halt wirklich auch ein Faktum, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben das den Großteil nicht jetzt, wir beide, aber wir mit unserer Lebensweise in den Industrieländern haben schon viel massiver dazu beigetragen als der Großteil der Weltbevölkerung. Und da ist natürlich jetzt auch die Erwartungshaltung, dass da mehr passiert als nur schöne Worte beim nächsten Klimagipfel, richtig?
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja.
Aber trotz allem, dass es doch sehr viele Herausforderungen gibt, möchte ich immer oder ende ich immer auf einem positiven Ausblick. Das heißt, obwohl, also Inflationsbekämpfung, Klimawandel, was ist das Dritte, was du sagen würdest, was ganz groß jetzt ist?
Eben dieses Moment, obwohl wir uns in Europa auf viele neue Rahmenbedingungen einstellen müssen, dass man Afrika nicht aus dem Blick verliert, dass man die Solidarität in den globalen Süden lebt.
Ja, und das ist ein wirklich schönes Schlusswort auch aus der Sicht von Care. Und Care ist eine wunderbare Möglichkeit, wenn man die Solidarität auch unterstützen möchte mit vielen afrikanischen Ländern und auch einen Gegenpol schaffen will zu dem, was in Europa gerade an doch protektionistischem oder an Abschottungsfantasien da herumgeistert. Also das ist sicher nicht das Mittel für die nächsten Jahre. Frau Dr. Birgit Niesner, liebe Birgit, ich danke dir für deinen Besuch.
Danke, Andrea.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.